Uldreia, der Pilgergeschichten-Podcast mit Beate Steger. Heute spreche ich mit Heike Götz, Moderatorin beim Norddeutschen Rundfunk. Dort ist sie immer unterwegs mit ihrem roten Fahrrad bei der Landpartie. Sie kennt sich also bestens aus mit dem Draußensein, mit dem Unterwegssein. Und zuerst ist sie privat gepilgert mit ihrem Mann Detlef. Dann hat sie das Pilgern ins Fernsehen gebracht mit der Via Baltica, der längsten Ost-West-Verbindung, die wir in Deutschland haben, zwischen der Insel Usedom und Osnabrück. Mittlerweile ist sie aber auch wieder privat unterwegs. Sie ist also komplett auch mit dem Pilgervirus infiziert und es ist kein Ende abzusehen an weiteren Pilgerwegen, die sie zusammen mit ihrem Mann unternehmen möchte. Und sie hat ein Buch geschrieben über die Via Baltica zwischen Usedom und Bremen. Vielleicht gibt es auch noch weitere Bücher von ihr. Auf jeden Fall wird sie weiter pilgern. Ich habe sie am Rande der Pilgermesse bei St. Jakobi im Februar 2023 in Hamburg getroffen. Uldreia, auf geht's! Ja. Also Heike, schön, dass wir uns jetzt endlich mal auch persönlich sehen. Das ist wirklich toll, nachdem wir ja so viel schon gemailt und alles haben. Meine erste Frage ist eigentlich immer, wie bist du denn zum Pilgern gekommen?
Also es war so, dass mein Mann und ich, wir haben schon viele Jahre Wanderungen in den Alpen gemacht, in den Bergen und auch Mehrtageswanderungen, also so 6 Tage rund um das Rosengartenmassiv oder so.
Also und, schon auch anspruchsvolle Touren?
Ja, also jetzt nicht klettern, aber schon wandern in den Bergen. Ne? Und also das haben wir, oder lieben wir, in den Bergen auch unterwegs zu sein. Und dann haben wir irgendwann angefangen, so ein bisschen Spanisch zu lernen, weil wir eine Reise nach Südamerika machen wollten. Und dann war der Sommerurlaub und dann stand die Frage, was machen wir? Machen wir wieder eine Alpenwanderung oder machen wir einen Spanisch-Intensivkurs in Spanien? Konnten uns nicht entscheiden und dann kam mein Mann echt auf die Idee, sagte er, dann lass uns das doch verbinden, dann wandern wir einfach in Spanien. Und dann, es gibt doch da irgendwie so einen Pilgerweg, den könnten wir doch mal dann gehen und dabei ein bisschen Spanisch machen, lernen. Ja, und so kam es, dass wir, 2009 war das, unseren ersten Camino gemacht haben, Camino Francés. Haben nicht gleich die ganzen 6 Wochen gemacht, sondern erst mal 2 Wochen. Auch um mal zu sehen, wie das so ist und so weiter und so. Ja, und seitdem haben wir das Pilgervirus.
Ja, und hattest du vorher schon von dem Jakobsweg gewusst?
Ja, also es war damals, ich sag mal, Hochzeit des Habe-Kerkeling-Buches. Ich hatte es aber noch gar nicht gelesen. Und ich erinnere mich auch, wie ich das erste Mal vom Jakobsweg gehört habe. Das war 1999, das weiß ich noch so genau.
Wow.
Ja, da hat mir eine Kollegin... Wir hatten eine Dienstreise, wir saßen morgens beim Frühstück und sie war kurz vor der Rente damals. Und sie hat und dann habe ich so gefragt, was machst du denn, wenn du im Ruhestand bist und so. Und sie ist auch begeisterte Seglerin und sowas. Und dann sagt sie, aber weißt du, was nochmal so mein Traum ist, mal auf den Jakobsweg zu gehen. Da habe ich gesagt, was ist das denn? Na, das gibt da so einen Weg in Spanien und da geht man zu Fuß. Und das hat mich damals noch gar nicht so interessiert. Aha, was gibt es für spinnerte Ideen, aber gut. Ja, und 10 Jahre später war ich dann selbst auf dem Jakobsweg und bis dahin hatte ich dann natürlich schon mehr gehört und dann auch gehört, naja, das macht jetzt die und macht der und deswegen dachte ich, naja, wir mit unserer Bergerfahrung, so schlimm kann es ja nicht sein, da mal so ein bisschen durch die Ebene zu latschen. Und ich habe es vollkommen unterschätzt. Mhm. Also schon nach den ersten 2 Tagen war ich vollkommen erschöpft.
Okay.
Ich weiß noch, ich saß mit einer anderen Pilgerin in so einer Herberge, da gab es so Fußbäder irgendwie. Und da saßen wir nebeneinander im Fußbad und ich war echt so fast so kaputt, habe schon, glaube ich, geweint oder ich weiß nicht. Und ich sage, Gott, ich habe mir das viel einfacher vorgestellt. Und sie, ja, ich auch.
Aber ich muss jetzt auf dein rotes Fahrrad kommen. Da bist du ja bei Land und Leuten unterwegs.
Und weil du gerade sagtest, 99, also der Paul Geisendörfer, dieser evangelische Pfarrer in Heilsbronn, der hat ja 92 den ersten Jakobsweg wiederbelebt sozusagen in der Neuzeit. Und 99 gab es dann, glaube ich, im süddeutschen Raum gab es dann schon 6 Jakobswege. Ja, und im Norden ist dir nie ein Jakobsweg mit deinem roten Fahrrad über den Weg gelaufen.
Ich habe natürlich auch nicht drauf geachtet auf dem Muschel, weil ich es ja noch gar nicht wusste bis dahin. Und für mich war Jakobsweg tatsächlich Spanien.
Okay. Ne? Mhm. Also auch in der Redaktion ist nie gesagt worden, Heike, mach doch mal was übers Pilgern. Nee. Auch nicht andere Pilgerwege.
Nee, überhaupt nicht.
Okay.
Es war wirklich eine Liebe, die ich ganz privat ohne NDR sozusagen mit meinem Mann entdeckt habe, die Liebe zum Pilgern. Ja, es war ein echtes Herzensprojekt.
Und dann seid ihr 2009 2 Wochen da gelaufen.
Ja.
Und wo wart ihr da unterwegs?
Auf dem Camino Francés sind wir gelaufen. Ach so, welches Stück? Ja, da haben wir das natürlich so gemacht wie Anfänger. Wir haben nicht vorne angefangen, sondern wir haben zurückgerechnet, wo müssten wir anfangen, damit wir in Santiago ankommen innerhalb der 2 Wochen, und haben tatsächlich in Astorga begonnen und sind bis Santiago gelaufen und haben dann in den folgenden 2 Jahren hinten angefangen und haben dann die Lücke geschlossen. Sozusagen.
Ja, okay.
Und wie auch gesagt, ist verrückt, sind wir in unserem ersten Pilgerjahr schon eingelaufen.
Ja, aber das machen ja, glaube ich, viele. Ja, und du warst ja dann erfahrene Wanderin auch und dein Mann ja auch. Was war denn da, gab es da gleich für dich Unterschiede zum Pilgern? Außer, dass du so erledigt warst.
Ja. Also, ich fand gleich faszinierend wirklich diese spirituelle Komponente. Also, dass man in den Kirchen ist, in Gemeinde, Pilgerherbergen. Also wenn es irgendwie ging, sind wir in Pilgerherbergen der Kirchen gegangen. Und ich habe das wirklich gleich so erlebt, dass ich in so einer Tradition bin, dass vor mir schon tausende andere diesen Weg gegangen sind. Und dass ich nur ein ganz kleines Ameischen bin, das da jetzt auch lang geht. Und das hat mich wirklich fasziniert, dieser Gedanke. Und der kam auch immer wieder bei den Pilgertouren. Und beim Wandern ist es natürlich so, da ist man auch zu Fuß unterwegs und es sieht von außen vielleicht gleich aus, aber es ist, da geht man in eine schöne Gegend oder auf einen Berg oder weil es hier besonders eine schöne Aussicht hat oder sowas. Und beim Pilgern, da geht es dann halt mal auch an der Straße lang und dann geht es mal durch tolle Gegenden und mal durch nicht so tolle. Und ja, es war schon ein Unterschied. Aber natürlich ist das Thema, was ist der Unterschied zwischen Wandern und Pilgern, ist immer wieder präsent.
Also ich habe ja von dir einen Spruch übernommen. Wir hatten ja schon mal ein Gespräch für das Pilgerporträt beim Pilgermagazin. Du hast es so treffend formuliert und ich leihe mir das jetzt öfter bei meinen Vorträgen. Du hast gesagt, beim Pilgern heißt nehmen, was kommt. Und das hatte ich auch jetzt zum Beispiel bei dem Pilgerworkshop gesagt, weil, wie du sagst, es sind Asphaltstrecken dabei, es geht durch Industriegebiete durch, wo man nie einen Wanderweg durchlegen würde, wenn es nicht unbedingt sein muss. Und ich bin auch mal in Spanien gelaufen nach Burgos rein und da sind die LKW an mir vorbeigedonnert, das war überhaupt nicht schön. Und solche Sachen dann eben auch. Ne?
Und auch nehmen, was kommt, im Sinne von, ich weiß nicht, wo ich heute unterkomme. Es kann eine schöne Begegnung sein mit jemandem, kann auch gar keine Begegnung sein. Es kann eine tolle Herberge sein oder auch nicht. Wie fühle ich mich? Wie ist das Wetter? Wie komme ich mit meinem Partner klar? Wie habe ich gegessen, geschlafen? Ne? All diese Dinge. Ja. Habe ich eine Blase? Habe ich ein Lied auf den Lippen oder gerade irgendwie nicht so gute Laune, all das. Ne? Und trotzdem zu sagen, ich gehe trotzdem weiter.
Ja, genau. Aber du hast dann also nach dieser ersten Pilgerreise 2009 warst du schon infiziert sozusagen.
Ja.
Also das kann man wirklich so sagen.
Wir sind dann gleich im nächsten Jahr weitergelaufen und haben gesagt, wo geht's jetzt? Also Camino Francés sozusagen vollendet. Nun ist es so, dass ich im Sommer immer nur, wie das der moderne Mensch heute ist, nur eine kurze Zeit Urlaub machen kann. Und deswegen haben wir tatsächlich für diesen Camino Francés 3 Jahre gebraucht, 2 Wochen jeweils. Und dann haben wir dasselbe gemacht auf dem Camino del Norte, auch innerhalb von 3 Jahren. Und ja, und dann kam irgendwie, dann erst wurde mir immer mehr bewusst, naja, es muss nicht unbedingt Spanien sein, es gibt auch bei uns tolle Pilgerwege. Und ich weiß nicht mehr, wie ich das erfahren habe, dass es also auch hier im Norden einen Pilgerweg gibt. Und da ich ja nun mal beim NDR arbeite und die Landpartie da mache seit vielen Jahren, wiederum mein Mann hat gesagt, Mensch, das musst du doch mal anbieten beim Fernsehen. Und dann habe ich mal gedacht, nee, das ist mir zu privat. Das ist, oder zu persönlich, Pilgern. Wie soll ich das im Fernsehen zeigen? Ja, und habe dann aber doch mir überlegt, wie könnte man das rüberbringen, und habe dann so ein kleines Konzept geschrieben, und ja, es wurde dann noch angenommen, dann verändert und so weiter und so fort. Und so sind wir dann mit einem Fernsehteam und einer kleinen Gruppe eben auf der Via Baltica unterwegs gewesen, weil das ja unser gesamtes NDR-Gebiet sozusagen durchzieht. Und da sind wir innerhalb von 5 Jahren, eine Woche damals mit dem Fernsehteam von Usedom bis kurz vor Osnabrück.
Da war der aber ein Weilchen unterwegs.
Ja, das waren 5 Jahre, eine Woche waren das immer.
Ja.
Und dann hatte ich immer im Kopf, Mensch, also ich war wirklich begeistert, durch den Norden zu laufen, wo ich eigentlich schon so viel kenne, durch meine Arbeit und weil ich ja auch hier groß geworden bin und so. Und mit den Augen einer Fremden da durchzulaufen, das war ganz, ganz toll.
Aber wie muss ich mir das vorstellen, wenn du sagst, ihr hattet ja dann ein Kamerateam dabei. Das heißt, die sind immer ein Stück vorgelaufen, haben die Kamera aufgebaut und dann seid ihr marschiert.
Die sind mitgelaufen mit der Kamera.
Ah, die sind richtig mitgelaufen.
Kamera geschultert, also wirklich ganz tolles Team um uns herum gehabt. Teilweise sehr große Strecken rückwärts vor uns gelaufen sind. Und nicht die ganze Zeit. Sie haben dann immer mal wieder ein paar hundert Meter sozusagen, sind sie vor uns gelaufen, dann mal wieder stehen geblieben, dann sind wir mal wieder vorbeigelaufen. Und dann gab es noch ein zweites Team, die hatten so ein Fahrrad, E-Bike, und sind dann immer ein Stück vorgefahren und haben uns dann wiederum aufgenommen. Ne? Also das waren sehr aufwendige Dreharbeiten. Gestern hat Bernd Lohse mich gefragt, der Pilgerpastor hier in Hamburg, was meinst du, kann man im Fernsehen eine Pilgertour abbilden? Und dann musste ich echt nochmal drüber nachdenken und gesagt, naja, jein. Ja, man sieht Leute, die pilgern, aber diese inneren
den Spirit.
Prozesse, wie soll man das im Fernsehen zeigen? Ne? Also was mit mir passiert. Gut, man sieht dann vielleicht mal jemanden weinen oder so, aber warum? Und also das war, es war eine, ich sag mal, diese halbe Stunde, die dann zu sehen war, war eine... Ja, es war so ein Geschmack kriegen. Okay, man kann im Norden pilgern. So, und deswegen war immer mein Wunsch, ich möchte das eigentlich nochmal machen, ohne diesen ganzen Kameratross um uns rum. Und dann war es 2020 soweit. Dann habe ich mir mal gefragt, Mensch, kannst du dir das vorstellen? Er sofort, ja klar, machen wir. Und dann ging es los und dann sind wir also nochmal ganz in Ruhe, ganz für uns allein, diese Via Baltica gelaufen.
Und die seid ihr dann an einem Stück auch gelaufen?
Wir sind in Etappen auch gelaufen, was aber daran auch wieder lag, weil ich zwischendurch nochmal gearbeitet habe. Und es war noch das Corona-Jahr. Und ich meine, da war Mecklenburg-Vorpommern, hatte noch dieses sogenannte Beherbergungsverbot. Und da war aber, Niedersachsen war schon geöffnet. Und dann haben wir gesagt, wir müssen jetzt aber... die Zeit nutzen, die wir jetzt haben, und sind in Etappen gelaufen. Also insgesamt war es 1 Monat, aber wir sind unter anderem wegen Corona und wegen meiner Arbeit nicht hintereinander weg, konnten wir nicht.
Konntet ihr nicht machen, dann ja, genau. Und du warst aber sonst auch noch in anderen Stellen pilgern, oder?
Also wir haben schon mal die Via Regia gelaufen, von Görlitz nach Leipzig damals, und
das heißt, du hast nach diesen 2 großen spanischen Wegen, Camino del Norte und Francés, hast du dann schon auch in Deutschland noch andere Sachen gemacht, ne?
Weil meine Mutter in Leipzig wohnt und hat gesagt, Mensch, da könnten wir doch mal zu ihr laufen. So. Und ich fand auch die Idee, also der heißt ja auch ökumenischer Pilgerweg, also ich fand den Namen schon so schön und dachte, Mensch, toll. Und dann da an der deutsch-polnischen Grenze in Görlitz zu beginnen, fand ich... wunderbar, wir sind dann über die Neiße gegangen und dann durch dieses herrliche Görlitz durch und dann eben bis Leipzig. Da
Haben wir vorbei an der Jesusbäckerei. Ja,
da waren wir natürlich drin. Da habe ich kennengelernt, was Prasselkuchen ist.
Das weiß ich nicht.
Wir sind rein, es regnete nämlich. Wir sind im Regen in Görlitz losgelaufen. Erstmal die erste Pause in der Jesusbäckerei. Herrlicher Name.
Ja.
Kaffee und so. Und dann, ja, was nehmen wir denn hier mal? Ja, wir müssen einen Prasselkuchen nehmen.
Was ist denn das jetzt? Irgend so eine Art Blätterteig und ein typisch sächsischer Kuchen. Und den haben wir dann immer wieder auf diese Ja, das ist schön, ja. Ja, und gehst du denn, du sagst, du gehst mit deinem Mann. Hm. Das heißt, du bist jetzt noch nie alleine gepilgert. Hm. Und trennt ihr euch während einer Etappe oder lauft ihr wirklich immer gemeinsam?
Wir laufen gemeinsam. Das kann mal sein, dass er mal 10 Meter vor mir ist oder 100 Meter oder sowas. Ne? Das kommt schon vor, aber wir sagen nie, wir treffen uns heute Abend in der und der Herberge wieder. Das haben wir noch nie gemacht. Und gemeinsam laufen heißt auch nicht, dass wir die ganze Zeit nun reden. Ne? Also, sondern wirklich, ja, man redet mal und dann gehen wir auch mal eine Stunde oder was auch immer, ohne zu reden. Und das machen wir auch zu Hause so, ne? Das finde ich. Also ich finde das ganz toll, das mit meinem Mann zu machen, weil es hat uns als Paar noch näher zusammen, wir sind sowieso schon eng, aber das hat uns noch näher zusammengebracht, weil wir wirklich durch Höhen und Tiefen gemeinsam gegangen sind, im wahrsten Sinne des Wortes auch. Und klar hat mal einer die Nase voll oder ich hatte Blasen und keine Lust mehr und dann so, ne? Und dieses zu zweit das zu machen, das finde ich so schön, auch über Dinge mal zu reden, für die im Alltag vielleicht gar nicht so Zeit ist oder das kommt dann nicht so hoch, ne?
Ja, ich habe mal mit einem Vater- und Sohn-Duo gesprochen und da war es dann eben so, das ist ja wieder eine andere Art der Beziehung, da krachte es dann zwischendrin ja. mal richtig auch.
Na klar.
Ne? Ja.
Also ja. In Spanien haben wir mehrere Paare getroffen, die alleine dann unterwegs waren oder auch zwei Freundinnen haben wir auch, die haben sich wirklich so gestritten und getrennt. Mhm. Da dachte ich, Wahnsinn, aber vielleicht wäre es im Alltag auch gekommen. Aber so ein Camino ist wie so ein Brennglas.
Ja.
Und
ja.
da geht das ganz schnell.
Ja, dass man, ja das kann sein. Ja, ja.
Und man lernt wirklich den anderen nochmal anders kennen und auch mehr Geduld, mehr Vertrauen auch und auch sagen, okay, er ist anders als ich. Ich bin anders als er. Wie können wir das trotzdem zusammen machen? Es sind so ganz einfache Dinge, dass mein Mann ist größer als ich, macht also größere Schritte. Und wenn er alleine unterwegs wäre, wäre er natürlich viel schneller. Aber er nimmt sich zurück und sagt, okay, dann warte ich mal oder gehe ein bisschen langsamer. Im Gegensatz dazu mache ich manchmal ein bisschen mehr Gas, damit ich hinterherkomme oder so. Ne? Oder, das sind so kleine Sachen. Oder ich erinnere mich an, auf der Via Baltica, kurz vor Rostock waren wir in einem Ort, Sarnitz heißt der, ist so schon fast so im Speckgürtel von Rostock. Und da waren wir da und ich, oh Gott, wollen wir nicht morgen einfach mit dem Bus reinfahren nach Rostock, weil da fuhren natürlich schon die Stadtbusse und so. Und er sagte, ja klar, können wir machen. Aber ich meine, wir hätten auch schon ab Greifswald mit dem Bus fahren können, ne? Hätten wir uns die letzten 5 Tage gespart. Und dann haben wir immer weiter. Stimmt, wir hätten eigentlich auch zu Hause bleiben können. Oder wir könnten mit dem Flugzeug nach Santiago. Wir müssen es nicht machen. Und das hat uns beide so, also wir haben natürlich herzhaft gelacht, und es hat uns so erleichtert auch. Und nochmal gesagt, wir machen das hier, weil wir es machen wollen und weil wir es uns vorgenommen haben. Und deswegen bringen wir es auch zu Ende. Und wir gehen natürlich morgen weiter nach Rostock. Und das, also so Sachen halt.
Du hast ja dann über die Via Baltica auch nochmal ein Buch geschrieben. Mhm. Hast du denn dann jeden Abend was aufgeschrieben? Mhm. So ja. dann auch gemacht?
Ja. Ja. Mhm. Ja, ja, ich hatte ein kleines Tagebuch dabei und habe immer gesagt, ich muss noch Hausaufgaben machen.
Ja, und hattest du dir das vorher schon vorgenommen, dass du das machen möchtest? Oder hat sich
ich hatte es im Kopf. Ich hatte es im Kopf und habe gedacht, ich tue so, als wenn ich ein Buch schreibe und habe wirklich viele Fotos gemacht. Ich hätte sonst nicht so viele Fotos gemacht unterwegs, alle mit dem Handy einfach gemacht. Und ich habe auch jeden Abend, wie gesagt, Hausaufgaben gemacht und habe immer aufgeschrieben. Also einerseits, wo waren wir überhaupt, wo sind wir durchgekommen und so weiter. Also sage ich mal die Fakten so ein bisschen. Mhm. Und wie war das Wetter, wie viele Kilometer, wo haben wir Pause gemacht, alles sowas. Und dann aber auch so das eigentliche Tagebuch für mich. Das ist dann nicht alles in dem Buch gelandet natürlich, ne? Aber so für mich, wie geht's mir, was habe ich für Fragen vielleicht, was sind für Fragen gekommen oder was sind für Begegnungen gewesen. Also wirklich mehr so das Innere, was man in so einem Tagebuch klassischerweise aufschreibt. Und das habe ich mal waren es ganz lange Einträge, mal war ganz kurze so. Und das war nachher die Grundlage für das Buch.
Aber du hattest vorher noch nie ein Buch geschrieben, oder doch schon?
Ich hatte schon ein Fahrradbuch geschrieben.
Ah, über das rote Fahrrad.
Ja, genau. Da hatte ich Fahrradtouren in Schleswig-Holstein geschrieben. Und in demselben Verlag, im Katmos Verlag, habe ich dann auch das Pilgerbuch dann veröffentlichen können.
Okay. Ja. Und was war der Beweggrund dafür, dieses Buch zu machen? Ich meine, gefühlt gibt es ja sehr viele Bücher über Jakobswege, aber ich kenne jetzt ehrlich gesagt auch so einen Pilgerführer für die Via Baltica noch keins. War das vielleicht auch so ein Grund dafür?
Also, es war wirklich so ein Herzensprojekt. Natürlich, der Verlag hat dann auch geguckt, was gibt es überhaupt schon über die Via Baltica? Ja. Und haben gesagt, das stimmt, es gibt ja eigentlich noch gar nichts. Wunderbar. Sie kommen hier in so eine Lücke rein. Ja. Das ist für den Verlag natürlich wichtig, klar. Also für mich war es egal, ne? Also ich finde diesen Weg prima und ich wollte gern was schreiben und hatte immer überlegt, was könnte ich denn mal schreiben. Also ich schreibe gern und allererste spinnerte Ideen waren mal einen Roman zu schreiben oder einen Krimi, der auf einem Pilgerweg spielt. Aber da habe ich gedacht, das ist Quatsch, das kann ich gar nicht. Und ich gucke gar nicht gern Krimis, was soll ich dann Krimi schreiben? Totaler Blödsinn. Eine Liebesgeschichte und habe ich gesagt, alles warum fiktiv, schreib einfach das, was du selbst erlebt hast. Und das war dann, floss sozusagen raus.
Also bei mir hat sich das mittlerweile durch dein Buch und was du da jetzt alles mit der Via Baltica, das ist so für mich dein Weg irgendwie, die Via Baltica geworden. Ja. Und hast du denn auch andere Pilgerwege, also andere Heiligen gemacht, nicht den Jakobsweg? Da gibt es ja mittlerweile auch ganz viele, der Hildegard-Weg und der Mönchsweg oder sowas.
Gar nicht.
Also
gar
auf fremden Pfaden noch nicht gewandelt.
Nee, also, doch, einmal sind wir in Japan gereist und sind da gepilgert, auf dem Kumano Kodo. Ja, also das war natürlich auch total spannend.
Zu diesen vielen Tempeln geht man doch da.
Ja, es gibt ein... der ganz berühmte Pilgerweg in Japan, der heißt 88 Klöstertour. Da braucht man aber 3 Monate für.
Ja.
Die hatten wir natürlich nicht. Und dann waren wir hier mal in Hamburg gibt es eine deutsch-japanische Gesellschaft. Hier gibt es ja auch immer Kirschblütenfest und so weiter. Und die Partnerstadt von Hamburg ist Osaka. Mhm. Und da waren wir einfach mal bei so einer Art Messe. Ne? So ähnlich wie die Pilgermesse hier, war so eine Japan-Stadtbeziehungsmesse, keine Ahnung. Und da haben wir uns einen Flyer mitgenommen von diesem Kumano Kodo. Ach, das ist ja spannend. Und dann ein bisschen da recherchiert und haben herausgefunden, dass dieser Kumano Kodo genauso wie der Jakobsweg auf der UNESCO-Weltkulturerbeliste ist und die beiden eine Beziehung sozusagen haben. Und dann haben wir gesagt, na, dann müssen wir das machen. Und haben festgestellt, dass man, wenn man beide Wege geht und das in Japan nachweisen kann anhand des Pilgerpasses, dass man dann eine kleine Urkunde und einen Anstecker bekommt als Dual Pilgrim, also als Zweifachpilger sozusagen. Das war so wunderbar und das haben wir dann natürlich auch gemacht. Und das ist ein Weg, der geht, wir sagen dann nur 5 Tage unterwegs und der geht zu verschiedenen Großschreinen. Und das ist natürlich eine Kultur, die uns vollkommen fremd ist, aber auch also faszinierend ist. Und ja, und da sind wir durch herrliche Gegenden gelaufen, waren in Pilger, also da gibt es nicht so Pilgerherbergen, sondern Privatquartiere und die waren alle in so alten japanischen Stil. Also die fördern damit sozusagen, ich sag mal, sowas wie Landtourismus. Mhm. Und sagen, die Herbergen müssen so sein, wie eben ursprüngliches Japan ist. Und das heißt, das waren dann diese ganz kargen Räume mit den Tatami-Matten, mit den Papierwänden und so weiter. Also toll. Und ja, und dann haben wir dann zum Schluss natürlich unsere kleine Urkunde geholt und sind jetzt 2-fach Pilger.
Aber weil du gerade sagst, die fördern da vielleicht auch ja, das dörfliche Leben ja. oder so. Ja. Das hast du ja auch beschrieben, wie sehr du auch erschrocken warst über die Dörfer bei uns in Deutschland, nicht? Ja. Also in welchem Zustand da vieles auch ist von der Infrastruktur her mittlerweile.
Ja, das ist, also ich bin ja nun, ich komme ja aus Mecklenburg-Vorpommern, bin natürlich auch oft da und es ist mir aber nie so aufgefallen wie als Pilgerin, wie wenig Einkaufsmöglichkeiten es noch gibt. Ne? Also die Dörfer sind quasi meistenteils leer. Also da wohnen Leute, gibt tolle Grundstücke, tolle Häuser, aber es ist leider diese Abwärtsspirale, keine Dorfkneipe mehr, kein Laden mehr, keine Schule. So, ne? Und wir waren immer wirklich, Gott sei Dank, froh, wenn noch in der Kirche Leben ist. Ne? Mhm. Wenn die Kirchen offen waren oder wenn ich am schwarzen Brett gesehen habe, aha, hier gibt es Taufen, hier gibt es sonntags einen Gottesdienst, also es findet Leben statt. Und ja, was vor, ich weiß nicht, 20 Jahren bei den Dörfern begann, diese Abwärtsspirale, hat jetzt natürlich die Kleinstädte erreicht. Und die sind alle nach der Wende schön saniert worden und waren natürlich funktionierende Städte, auch meine eigene Heimatstadt Grimmen. Und das hat mich echt traurig gestimmt zu sehen, dass es diese typischen Gewerbegebiete auf der grünen Wiese gibt und die Innenstädte verwaist sind.
Verwaist sind, ja. Ja, ja, und es ist ja manchmal auch so, dass man das Gefühl hat, wenn man da pilgernd unterwegs ist, man könnte gleich einen Fastenpilgern draus machen, weil man nichts mehr zu essen bekommt. Nicht?
Wir mussten planen. Ja. Wir haben immer gefragt, wo können wir das nächste Mal einkaufen? Mhm. Und es gab wirklich Strecken, wo wir erst am dritten Tag wieder was kaufen konnten. So, und dann haben wir genau überlegt, wie viel essen wir in 2 Tagen mit 2 Leuten? Also selbst bei der größten Bescheidenheit kommt da einiges zusammen, dass man dann alles natürlich tragen muss.
Tragen, ne? Muss, ja, genau.
Also das ist so ein bisschen der Nachteil an der Via Baltica. Aber es gibt auch Herbergen oder private Herbergseltern sozusagen, ja. die das natürlich wissen. Ja. Die sagen, ihr könnt bei uns mit essen, sollen wir euch was einkaufen? Denkt dran, hier kriegt ihr nichts und so weiter. Also das fand ich schon sehr toll, dass sie immer mitgedacht haben.
Aber du hast ja vorhin auch gesagt, Pilgern eben nehmen, was kommt. Was ja mittlerweile auch immer mehr überhand nimmt, gerade auch in Spanien, ist ja dieses Vorbuchen auch der Herbergen. Mhm. Also du machst sowas auch nicht, sondern du willst dann einfach versuchen, nehmen, was kommt. Zu
gucken. Naja, also
jetzt in Spanien beispielsweise. Ja, ja. Auf der Via Baltica ist es was anderes.
Auf da der Via Baltica muss man sich anmelden sozusagen, weil es ist ja alles ehrenamtlich und dann muss ja überhaupt erstmal jemand kommen. Klar. Und aufschließen und sozusagen uns erklären, wo was ist, wo wir schlafen können und so weiter. In Spanien war ich nun längere Zeit nicht, aber als wir unterwegs waren, haben wir nicht vorgebucht. Ja. Höchstens morgens vielleicht, als wir überlegt haben, wo soll es heute hingehen. Aber im Grunde, nee. Ja, es hat dann, ich finde schon das Wort buchen für so einen Pilgerweg komisch, ne? Es ist sowas wie Hotel. Und in Spanien hat man ja den Vorteil, dass es genug Herbergen gibt, dass man dann ausweichen kann. Ne? Ja, ja. Aber hier auf der Via Baltica, also dann ist die nächste 10 Kilometer weiter. Geht nicht.
Nee. Ja, und kannst du von dem Pilgern, wenn du wieder zurückkommst, da auch was für dich dann mitnehmen? Oder hat dich das Pilgern nachhaltig verändert oder ja, einen Einfluss?
Also ich fand auch nochmal, was ja auch eine Binsenweisheit ist, aber was man so spürt, ist, dass wie wenig man auskommt. Ne? Ja. Also wie voll unsere Wohnungen und unsere Schränke und so weiter sind für alle möglich oder Eventualitäten haben wir Dinge. Und ja, und wirklich zu sagen, okay, ich habe nur in meinem Rucksack, was ich wirklich jeden Tag brauche. Gut, ich weiß nicht, ob es jeden Tag regnet, habe natürlich eine Regenjacke dabei. Ne? Aber so dieses immer wieder weniger, weniger, weniger. Und dann denke ich mal, ja, wir sind ja nicht in der Wüste Gobi unterwegs, sondern im belebten Deutschland oder Spanien. Und zur Not kann ich mir auch noch irgendwas kaufen, wenn ich feststelle, Mensch, ich brauche jetzt noch mal einen warmen Pullover, weil es kälter ist, als ich dachte oder sowas. Ne? Ja. Das ist ja möglich. Habe ich noch nie gemacht, aber einfach das Wissen darum ist gut.
Fällt es dir leicht, dich zu beschränken beim Packen fürs Pilgern?
Inzwischen ja, weil ich ja weiß, was ich mitnehmen muss. Habe auch meine private Packliste und da steht oben in fetten Lettern als erstes, sinngemäß, nimm nur das Nötigste mit, denk daran, ein schwerer Rucksack ist furchtbar. Und ja. Überprüfe jedes Teil, ob du es wirklich brauchst.
Ja.
Ne? Also brauche ich wirklich Messer und Gabel oder sowas? Ne? Also ich weiß nicht, im ersten Jahr hatten wir, glaube ich, noch so eine Art Göffel oder so ein Zeug mit.
Ja.
Brauche ich gar nicht. Dann habe ich so einen kleinen Eierlöffel aus Plastik mit, dass ich mal einen Joghurt essen kann unterwegs oder so. Ne? Sowas. Mhm. Oder zum Beispiel ein Buch. Zu Hause bin ich es natürlich gewöhnt, abends im Bett zu lesen. Ja, wie mache ich das? Oh Gott, wenn ich jetzt nicht lesen kann. Aber ich kann da nicht hier so für so ein Buch mitschleppen, was wiegt das, 300 Gramm oder sowas. Ne? Und dann habe ich festgestellt, also erstmal bin ich vor dem Tag so voll abends, dass ich das ganz erholsam finde, nicht noch in eine andere Geschichte abzutauchen. Dann habe ich mein eigenes Tagebuch, dann bin ich so müde. Und wenn ich unbedingt lesen will, in diesen Gemeindehäusern gibt es so viele inspirierende Bücher oder diese Gemeindebriefe, die habe ich mir immer genommen, da so ein bisschen gelesen, geblättert, fand das spannend und inspirierend, was da an Gedanken drin ist.
Ja, das stimmt, da findet man dann auch Sachen. Ne?
Ja.
Ja. Also ich habe mir immer vorgenommen, aber ich glaube, ich habe es noch nie gemacht, dass ich mir immer sage, wenn ich wieder nach Hause komme, packe ich aus und dann schreibe ich auf, was ich davon nicht gebraucht habe, dass ich das nächste Mal es nicht wieder mitnehme. Ja? Aber ich glaube, ich habe es noch nie gemacht, aber ich denke mir das immer wieder. Ja.
Ich nehme, glaube ich, auch immer zu viel. Also ich habe immer so ein T-Shirt an und dann noch eine Bluse drüber.
Ja.
Und dann denke ich mir, ja, dann bin ich ja durchgeschwitzt, dann brauche ich noch ein zweites T-Shirt und auch eine zweite Bluse. Aber schon allein das ist Quatsch. Ich meine, dann denke ich mir, naja, die wiegen doch nichts. Stimmt. Aber Gramm für Gramm für Gramm für Gramm summiert sich, ne?
Ja. Wie wichtig ist dir denn der Glaube beim Pilgern? Also das Pilgern hat ja irgendwie mit Glauben auch zu tun. Ist das wichtig? Weil ich habe jetzt gerade heute einen Vortrag über Klimapilgern gehört. Da steht der Glaube nicht so im Vordergrund, sondern natürlich eher, dass wir nachhaltig leben und Klimaschutz betreiben.
Wobei finde ich, das ist nicht, überhaupt nicht voneinander zu trennen.
Nein, ne?
Also
nein,
nachhaltig leben, Klimaschutz und Glauben. Ne? Also das ist ja quasi ein und dasselbe.
Ja.
Also ich finde, das passiert fast automatisch auf so einem Pilgerweg. Also das, wie ich vorhin schon sagte, das große oder auch kleine, also dass persönliche Fragen kommen und die sind für mich auch nicht von zu trennen von einem Glauben. Wie soll ich das sagen? Also wir gehen in jede Kirche rein, die auf dem Weg offen ist. Und da setze ich mich hin und mal ist es einfach nur ein Ausruhen, mal ist es ein Innehalten, mal ist es eine Kerze anzünden oder auch ein Gebet oder ein Wunsch oder ein Gedanken mir still sagen. Wir meditieren auch oft in den Kirchen, also mein Mann und ich meditieren morgens und abends in den Herbergen und wenn wir manchmal in der Kirche Pause machen oder auch in einer Kirchgemeinde übernachten, setzen wir uns immer in die Kirche und sitzen eine Stunde in Stille. Mhm. Und ich finde, das ist sehr nährend und so ein Pilgertag beginnt ganz anders, wenn ich nicht so, weißt du, aufstehen, zack, 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 packen, irgendwie schnell einen Kaffee und los und Kilometer schruppen, sondern in Ruhe beginnen, lieber ein bisschen früher aufstehen. Und das ist für mich, ich weiß nicht, ob ich es Glauben bezeichnen würde, aber es ist eine Form von Spiritualität. Ja.
Und hattest du jetzt gerade auf der Via Baltica auch Begegnungen noch mit anderen Pilgern?
Gar nicht. Wir haben nie einen anderen Pilger getroffen.
Ja, das glaube ich.
Es war natürlich auch Corona-Zeit, aber ich habe ja jeden Abend mir die Gästebücher angeguckt in den Gemeindehäusern und habe gesehen, es sind Leute unterwegs. Also da war 3 Tage vorher jemand da oder letzte Woche und so. Also der Weg ist schon begangen, aber nicht zur genau selben Zeit waren andere Pilger unterwegs.
Ja. Weißt du Zahlen, wie gut begangen die Via Baltica ist?
Nee, kann ich dir gar nicht sagen.
Ich weiß es nämlich auch nicht. Und in Spanien hattet ihr natürlich Begegnungen
natürlich,
ohne Ende.
Natürlich,
auch,
klar.
Ne? Gerade auf dem Camino Francés.
Ja,
auch.
Ja.
Ja, und Santiago so als Ankunft ist aber schon auch wichtig für den Jakobsweg, oder? Was meinst du?
Ja, man muss mal da gewesen sein, das finde ich schon. Also wie gesagt, wir sind ja auch im ersten Jahr sofort, wir wollten in Santiago ankommen. Aber grundsätzlich, ich meine, es gibt natürlich den Spruch, der Weg ist das Ziel und das ist, es ist auch so, ob ich da nur in Santiago bin oder nicht. Ne? Also, was ist denn dann? Jetzt bin ich da angekommen und nun? Es gibt keinen Applaus. Es gibt, so, ich wurde mal gefragt, ja, wie wird man denn, stehen dann da Mönche? Wird man da so empfehlen? Nee, da steht keiner, da ist auch kein roter Teppich und nichts. Im Gegenteil, die Stadt ist voll mit Touristen, mit Kreuzfahrern, mit sonst was. Natürlich ist es unglaublich, dann an dieser Kathedrale zu stehen und zu wissen, jetzt bin ich hunderte Kilometer gelaufen oder war so und so lange unterwegs und dann auch in dieser Messe zu sein, das ist schon toll, also das ist klar. Aber gerade gestern haben mein Mann und ich darüber gesprochen, was machen wir eigentlich dieses Jahr, wie gehen wir weiter. Wir sind, also das Buch habe ich ja beschrieben, zwischen Usedom und Bremen, das war 2021 sind wir gelaufen, ja. 2022 sind wir von Bremen nach Köln gekommen. Und dieses Jahr wollen wir ja von Köln weitergehen. Und dann, also das ist jetzt so unser Projekt, wir gehen nochmal bis Santiago.
Von uns aus?
Ja, ja, okay. Ja, dass man sozusagen wirklich von der Haustür losgelaufen ist. Und da meinte mein Mann, naja, vielleicht, ich würde so gerne mal nach Speyer. Dann haben wir geguckt, naja, Speyer ist ja dann, aber wäre ja dann ein Umweg. Und dann sagt er, na und, was ist denn ein Umweg?
Also wenn ihr nach Speyer kommt, meldest du dich. Ah. 25 Kilometer weg von mir.
Super.
Startpunkt der Pfälzer Jakobswege.
Super. Also er meinte irgendwie, und wie gesagt, von Köln wäre das so eine kleine Schlaufe. Und gerade dann haben wir dann nochmal drüber geredet, ist denn das so wichtig, dass wir den kürzesten Weg nach Santiago nehmen? Nein, es ist doch wirklich egal, wir pilgern einfach. Und wenn wir nach Speyer mal wollen, als ältester Dom oder Kathedrale.
Größte
oder
was, romanische Kirche der Welt.
So. Und dann gehen wir halt nach Speyer und dann gehen wir von dort irgendwie weiter.
Es gibt eine ganz tolle Pilgerstatue in der Fußgängerzone, da brauchst du ein Bild von dir nebendran.
Super, super.
Genau. Und ja, ich meine, das ist natürlich schon toll. Ihr könntet nämlich dann Richtung Worms und von Worms nach Speyer. Der Weg ist allerdings noch nicht als Jakobsweg gekennzeichnet, er ist erst in der Planung. Aber das gibt es.
Wunderbar.
Ja, und wenn ihr noch vorher durch Mainz geht, dann habt ihr die drei rheinischen Kaiserdome in Mainz, Worms und Speyer.
Guck mal. Siehste. So entstehen Pilgerwege, ne?
Ja, genau.
Indem
genau.
man sie geht. Ja, und ich fand das heute Morgen in der Pilgermesse im Gottesdienst von Pastor Bernd Lohse nochmal schön, weil er gesagt hat, wenn man aufhört, auf die Uhr zu gucken und wie viele Schritte bin ich dann heute gegangen und wenn man aufhört, dem anderen zu erzählen, was für ein toller Typ man ist, dann beginnt das richtige Pilgern oder ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat, aber sinngemäß so ungefähr, dann bin ich ja wirklich so irgendwie bei mir mehr und nicht mehr so in diesem Außen, ich muss das und das schaffen und das beweisen und so weiter. Ne?
Ja. Danke.
Gern.
Das Buch von Heike Götz heißt Einfach losgehen, Pilgern auf der Via Baltica von Usedom bis Bremen und ist im Katmos Verlag erschienen. Wer also mal etwas anderes lesen möchte als die üblichen Bücher über die Jakobswege in Spanien, findet hier ein wunderschönes Buch, sehr schön gestaltet, mit vielen Bildern und auch Informationen zu diesem besonderen Weg, der ja übrigens auch sehr viele Herbergen hat, also günstige Pilgerunterkünfte, was es in Deutschland ja gerade noch nicht so oft gibt. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf meiner Internetseite pilgerwissen.de stehen weitere Folgen zum Anhören bereit oder dort erscheint auch, wann es wieder eine Folge von Ultreia gibt. Bis dahin, immer einen guten Weg, buen camino.